So, wo fangen wir an? Keine Ahnung. Ja, aber es ist doch langweilig, einfach am Anfang anzufangen. Meistens fällt mir irgendwie immer eine gute Geschichte ein, zum Einstieg. Mir fällt auch eine ein, ja. Das war auch sogar jemand aus der Gemeinde, aber schon jahrelang her. Die Person hatte sich mal ein Buch besorgt oder ein Buch gefunden. Wie werde ich voll Heiligen Geistes? Dann hat sie sich das voller Begeisterung durchgelesen. Und am Ende dieses Buches waren irgendwie so 5, 10 oder 100 Schritte, keine Ahnung, die man so tun sollte. Ich weiß nicht, wie viele. Auf jeden Fall, die Person hat das sehr ernst genommen und alle Schritte gemacht. Und das Ergebnis blieb aus. Es ist nichts passiert. Daraufhin hat die Person gesagt, ja, das ist ja ein blödes Buch, bestimmt ist der Typ ein Irrlehrer und hat das Buch weggeschmissen. Also in den Müll geschmissen. Es funktioniert ja nicht. Und das kennen wir so in der Art, vielleicht nicht so extrem oder nicht so naiv, aber irgendwie mehr oder weniger in dieser Art haben wir das ja alles schon mal erlebt. Da kommt Prediger XY oder Autor XY. Und der sagt, also, bei mir hat das so und so funktioniert. Und dann probieren wir das aus, was bei ihm funktioniert hat. Und wenn es ganz fies kommt, bei all unseren Freunden funktioniert es dann und bei uns aber nicht. So, das gibt's auch. Ne? So, und dann müssen wir irgendwie, es funktioniert nicht bei uns, und dann müssen wir irgendwie zu einer Schlussfolgerung kommen. So, A, dass der Typ ist ein Irrlehrer, der redet Quatsch, der lügt, der ist blöd. So, das ist eins. Ne? B, vielleicht sind wir schuld. Ne? Oder so. Man trifft dann irgendwelche, man kommt dann zu irgendwelchen Schlussfolgerungen. So, und hier bei uns in der Gemeinde, das kriegt man ja so mit, da erzählen die Leute so ein paar Zeugnisse, so wie Benny gerade eben oder so. Und dann hören die Leute, oh, da passiert ja was, Gott tut ja tatsächlich was. Und dann kommen die Leute hier hin, weil sie auch wollen, dass Gott was für sie tut. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind und alle unsere Supergeistlichkeit ablegen, müssen wir zugestehen, dass wir alle wollen, dass Gott was für uns tut, mehr oder weniger. Ne? Und es gibt sogar einen Haufen Verse, mit denen wir das stützen können, dass Gott was für uns tut oder beziehungsweise, dass man bei Gott was kriegt. So, es gibt ja nicht wenige Verse, wo einem irgendwas verheißen wird. Aber genauso viele Verse, die mit Verheißungen, genauso wie es viele Verse mit Verheißungen gibt, genauso viele Enttäuschungen oder genauso viele Erfahrungen haben wir auch, wo es nicht funktioniert hat. Ja. Und ich glaube, oder beziehungsweise gerade wir als Leitung hier glauben, dass Gott uns immer mehr auf eine Spur bringt oder auf eine Fährte bringt, die wirklich an den Kern des Ganzen geht. Warum etwas nicht funktioniert. Ich sehe das immer mehr in meinem Leben. Gott hat mir einmal einen Trick verraten, wie man von ihm etwas bekommt. Ja? Und ja, der Trick funktioniert, aber ich mag den nicht. Und ich mag nicht, den zu machen, diesen Trick. Das ist manchmal bei Gott so. Ne? Manchmal macht er so Dinge, die komplett unserer Natur zuwider sind. So, und der Trick ist, der steht auch, gibt es auch, dieses Prinzip findet man an vielen Stellen in der Bibel und so. Gott hat mir das erst so beigebracht, ich habe es später gemerkt, dass es in der Bibel auch steht. Ich habe Gott ganz konkret meine ganzen Wünsche genannt, die ich von ihm wollte oder was ich von ihm erwartet hatte oder was ich wollte, dass er tut in meinem Leben. Und dann hat Gott von mir verlangt, dass ich diese Dinge oder diese Wünsche alle schön auf den Altar lege und anzünde. So wie zum Beispiel Abraham den Isaak. Und erst wenn ich den Wunsch komplett aufgegeben hatte, wenn ich es wirklich gar nicht mehr wollte und nicht mehr daran interessiert war, dann kam die Sache auf einmal. So, und das ist der Trick, ja. Ihr geht zu Gott, sagt ihm, was ihr wollt, weil wir dürfen mit all unseren Nöten zu Gott kommen. Ja, und Gott hat kein Problem damit. Und dann legen wir die Sache auf den Altar und sagen, ja Gott, und wenn du es mir nicht gibst, bist du trotzdem Gott und ich liebe dich trotzdem genauso. So. Und dann weigern wir uns daran zu denken und wir weigern uns darüber zu reden und wir beschäftigen uns nicht ständig mit unseren Wünschen und wir machen diese Wünsche nicht zum Zentrum unseres Denkens und unseres ganzen Handelns und Lebens und wir vergessen sie wirklich, das ist der schwere Teil. Zu sagen, Gott, ich lege jetzt meinen Wunsch auf den Altar und weg ist er, ja, das ist leicht, das kann jeder machen. Aber dann tatsächlich wirklich in diese Realität kommen, okay Gott, wenn du es mir nicht gibst, ist auch okay. Ne? Hiob ist zu dem Punkt gekommen. Er sagt so, und wenn er mich nicht errettet, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So, oder die drei Männer im Feuerofen, die haben eine richtig große Klappe gegenüber Nebukadnezar und die sagen, unser Gott kann uns sehr wohl aus diesem Feuerofen erretten, aber wenn er es nicht tut, wir beugen trotzdem nicht unsere Knie und er ist trotzdem Gott und wir folgen ihm trotzdem nach. So, ja, und es sah ja ganz so aus, oder die Geschichte lässt sich darauf schließen, dass sie es tatsächlich so gemeint haben. Ne? Das Ergebnis ist ja gekommen. Warum? So, ich hatte diese Lektion gelernt. So, wir müssen, ne? Und zum Beispiel Abraham und Isaac ist das einfachste Beispiel. Ich glaube, das wird jetzt so jeder verstehen. Ne? Isaac war ja nichts Schlechtes. Der Ismael, der war ein bisschen so, ne? Den musste er loswerden. Aber Isaac war ja direkt von Gott. Das war ja was Gutes. So, das, was ich sage, bezieht sich auch auf die guten, schönen, heiligen Sachen. Bezieht sich auf alles, was wir von Gott wollen. Ne? Vielleicht ist unser größter Wunsch, Gott, mach mich frei von dieser einen Sünde, die mich seit Jahren nervt und die mir auch so peinlich ist und wo ich hoffe, dass keiner davon erfährt, dass ich die immer noch mache. Ja, vielleicht ist das unser größter Wunsch. Das ist ja was Gutes. Das stimmt ja 100% mit dem Willen Gottes überein. Ja, es ist nicht Gottes Wille, dass ihr sündigt. So, vielleicht ist das unser größter Herzenswunsch. So, und dann klappt es nicht. Passiert einfach nicht. Kommt keine Veränderung. So. Ja, was ist hier los? So, und ich habe dieses Prinzip gelernt, ne? Also selbst der Isaac muss auf den Altar. Ich kann mit all meinen Wünschen zu Gott kommen, aber dann lasse ich sie los. Ne? Und das ist das eigentliche Geheimnis, dieses Loslassen. Und später habe ich mich gefragt, und das funktioniert wirklich. Ne? Also wenn man es wirklich schafft, loszulassen. Also ich habe nachher dann immer mehr verstanden, warum das funktioniert. So, weil solange wir uns an etwas klammern, kann Gott uns nicht wirklich damit beschenken, weil es würde uns langfristig schaden. Ja, und es wird erst dann, bei Gott ist wirklich nicht das Problem. Alle guten Dinge kommen von Gott, sagt Jakobus. Und Gott ist kein Geizkragen, Gott ist total, ne? Paulus sagt, Römer 8,32, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wir sollten mit ihm uns auch nicht alles andere schenken. Die Logik ist klar, so an Gott kann es nicht liegen, ja. Weil er hat das Beste, was er hatte, das Kostbarste, was er hatte, seinen Sohn hat er gegeben. So alles andere ist nicht so wert, so viel wert wie Jesus und wie Jesu Tod am Kreuz. So an Gott kann es nicht liegen, so Gott ist nicht geizig. So, aber Gott ist ein bisschen schlauer als wir. Und er kann uns erst die Dinge geben, wenn wir nicht mehr dran hängen. Und warum ist das so? Ja, ich denke, ich werde euch heute die Antwort geben und vielleicht versteht ihr sie sogar. Das wäre noch besser. Und das war meine einleitende Geschichte, die ich jetzt auch so hingekriegt habe. Wir gehen mal, ich möchte euch zeigen, was bei Menschen wirklich alles schiefgegangen ist. Und ich wette, ihr habt das so ihr habt bestimmt Facetten davon schon gehört, aber so wie ich das euch heute so detailliert zeigen werde, so habt ihr es, bin ich mir sicher, dass ihr es nicht gehört habt. Und wenn doch, super. Das ist gut. Also, ihr müsst das hören. Ja. Wir kennen so Verse aus Römer 3 zum Beispiel. Der Mensch hat die Herrlichkeit verloren, die Gott ihm zugedacht hat. Und wir haben über den Sündenfall gehört. Aber wie kaputt ist der Mensch wirklich geworden da? Was für eine Veränderung ist da wirklich passiert? Und wie ist das ganz praktisch, diese Veränderung? Ja. Gott sagt in 1. Mose 2, Vers 17, an dem Tag, wo du von dem Baum isst, wirst du gewisslich, mit Sicherheit, total, kein Zweifel, ja, da kommt extra noch eine Bestätigung von Gott, da musst du gewisslich sterben. So, wir alle wissen, Adam hat noch weiter dahin existiert, nach dem Tag. Aber es ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott sich jetzt nicht auf die biologische Hülle von Adam konzentriert hat oder nicht die biologische Hülle mit dem Sterben gemeint hat, ne, das liegt ja sehr nahe. So, was ist bei Adam gestorben an dem Tag? Gott ist kein Lügner, an dem Tag ist definitiv etwas gestorben. Adam ist nicht, und Gott hat nicht über seine biologische Hülle gesprochen. Ja, weil Adam hat, keine Ahnung, wie lange hat er, 700, 800 Jahre oder so, sagt die Bibel, hat er noch weitergelebt danach. Was ist da wirklich gestorben? An dem Tag, wo du isst, musst du mit Sicherheit sterben. Ja? Man kann sich das vorstellen wie eine Blume. Wenn wir eine Blume abpflücken und in ein Glas Wasser stellen, die lebt noch ein paar Tage oder vielleicht Wochen. Aber ab dem Moment, wo wir sie gepflückt haben, ist der Tod der Blume besiegelt. Und so ähnlich war das auch mit den Menschen. So, und dann in 1. Mose 3, da kommt die Schlange zu Eva. Und sie fängt an, in Eva Zweifel zu sehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon nicht. Vers 4, 1. Mose 3, Vers 4. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, der ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet sein und ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. So alles, was Eva kannte bis jetzt, war Gott. Und ich vermute mal ganz stark, dass Gott sie noch nie angelogen hat und Gott sie auch noch nie enttäuscht hat bis jetzt. So, dieses Versprechen, ihr werdet sein wie Gott, das war gut. Das war was Gutes. Ja? Eva wusste nichts von keine anderen Götter haben und so weiter. Davon wusste sie nichts. Für die war dieses Versprechen, ihr werdet sein wie Gott, sie hat wahrscheinlich gedacht, wenn ich das so wagen darf, das nachzuvollziehen, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber es könnte sein, dass sie gedacht hat, naja, Gott ist gut und so sein wie Gott, das ist ja etwas Gutes. So, warum sage ich das? Weil der Teufel ködert sie hier mit etwas Gutem. Ja? Das Problem ist gar nicht mal so sehr, womit der Teufel sie ködert, weil dieses Sein wie Gott, das ist nicht das Problem, weil das verspricht Gott uns ja mehr oder weniger selber. Er wird uns Christus ähnlich machen. Ja? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Macht, Gottes Kinder zu werden, oder das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Jesus aber schämte sich nicht, der Erste unter vielen Brüdern geheißen zu werden. So, wenn ich der Bruder von Jesus bin oder ein Kind Gottes bin, dann habe ich ja das gleiche Erbgut, den gleiche Charakter, Apfel fällt nicht weit von Stamm und so, wie Gott. Das ist ja in gewisser Weise und Jesus ärgert einmal die Pharisäer sogar damit, sagt nicht das Gesetz, ihr seid Götter. Ganz, ganz fieser Vers, den Jesus ihnen da an den Kopf wirft. So, das Problem ist gar nicht mal so sehr, womit die Schlange Eva ködert. Für Eva war das, die hat wahrscheinlich nur gedacht, naja, wenn ich so bin wie Gott, das kann ja nur gut. Gott ist nicht schlecht. So. Gott fügt keinem was zu Leide. Gott lügt nicht, Gott macht nur Gutes. Alles Gute kommt von Gott. Jakobus sagt das sehr klar. So, das Problem ist gar nicht mal so sehr, und unterscheiden, was gut und böse ist, hey, steht im Neuen Testament auch. Hebräer 5 zum Beispiel, ne? Durch Übung der Sinne unterscheiden, was gut und böse ist. Römer 12, dass wir prüfen, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Das Neue Testament sagt ziemlich deutlich, wir müssen das sogar lernen, das zu unterscheiden. Seele und Geist zu unterscheiden zum Beispiel und solche Sachen. Das ist auch nicht schlecht. Ja? Wo ist dann der Haken hierbei? Wo ist der Haken? Den Haken sehen wir in Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Weil garantiert, Eva wusste genau, wo der Baum steht. Sie kann der Schlange ja sofort Auskunft geben, ne, von dem Baum in der Mitte des Gartens und so weiter. Und ich bin mir sicher, wie immer alle Angaben ohne Gewähr, aber ich vermute mal, dass Eva schon oft an dem Baum vorbeigegangen ist. Zumindest wusste sie genau, wo er steht. Nur bis jetzt hat sie nie gesehen, dass es gut ist, davon zu essen. Bis jetzt war der Baum nie eine Versuchung für sie. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sowas kennen wir, ne? Wir haben Dinge im Leben, die haben uns nie versucht. Aber auf einmal werden sie zu einer Versuchung. Auf einmal haben wir ein bisschen zu viel Werbung geguckt und wollen alle auch das haben. Ja? So, oder unsere ganzen Freundinnen haben das und jetzt brauchen wir das auch. So, ich bin Lehrer, ich sehe das jeden Tag bei den Schülern. Irgendeine Stimme sagt ihnen, was sie alle brauchen, und das ist die gleiche Stimme bei jedem. So. Ein paar Jahre vorher, völlig egal, nee, brauche ich nicht. Aber auf einmal braucht man das. So, Eva, dieser Baum war keine Versuchung, bis Eva mit der Schlange geredet hat. Ja? Vorher nicht wirklich. So, was bewirkt dieses Gespräch mit der Schlange? Es weckt ein Verlangen, es weckt eine Lust oder eine Begierde in Eva. Das steht auch in Jakobus 1. Und wer es nicht glaubt, darf das aufschlagen. Jakobus 1, glaube Vers 17 oder 15, irgendwo hin, irgendwo da. Vers 15. Danach schwanger ist, dann kriegt sie ein Kind. Ja? Und dieses Kind heißt hier Sünde. Und das ist nicht so gut. Und genau das passiert hier bei Eva. Eva hört auf die Worte der Schlange. Und unabhängig davon, was die Schlange ihr jetzt verheißt, zum ersten Mal sieht Eva etwas, was sie vorher nie gesehen hat. Da passiert eine Veränderung in ihr. In ihr entsteht eine Lust, ein Verlangen, was sie vorher nie hatte. Und es wird immer so sein, wenn ihr auf die Worte der Schlange hört, egal in welcher Form, ob es durch Gedanken oder durch andere Leute an euch herangetragen ist, aber wenn ihr auf die Worte der Schlange hört und ihr merkt nicht, dass es die Worte der Schlange sind, vielleicht denkt ihr sogar, es sind eure eigenen Gedanken. Ja? Nicht alle Gedanken, die uns durch den Kopf geistern, kommen auch von uns. Und es gibt Gedanken, von denen sagt Paulus in 2. Korinther 10, Vers 5, dass wir sie gefangen nehmen müssen. Ja? Das sind Gedanken, die nicht von uns sind und die nicht von Jesus und nicht vom Heiligen Geist sind. Wenn wir das nicht merken, dann werden diese Gedanken in uns eine Begierde erwecken, die vorher vielleicht nicht da war oder die vorher vielleicht nicht aktiv war. Und genau das passiert das allererste Mal hier bei Menschen. Eva sah, dass vom Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug macht. Und was anderes passiert ja auch noch, was ich auch noch nie gesehen habe, bis vor ein paar Tagen oder Wochen. Der Mensch sieht zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit seinen eigenen Vorteil. Eva hat, ja, sie sieht, es bringt ihr was, wenn sie das tut. Und Gott hat den Menschen nicht so geschaffen, dass er auf sich selbst fokussiert ist und ständig auf sich selbst schaut oder egoistisch ist und seinen eigenen Vorteil sucht. Das wird später noch deutlicher werden, aber ich reiche das jetzt hier schon mal rein. Es ist das allererste Mal, dass ein Mensch auf diesem Planeten seinen eigenen Vorteil sieht. Ja. Sie sieht, das ist gut, wenn ich davon esse, ich werde dann klug. Vorher war es ihr wahrscheinlich egal, ob sie klug war oder nicht klug war. Ja. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Habt ihr das schon mal gelesen? Der war die ganze Zeit dabei. Der war nicht irgendwo auf Klo oder weg. Oder. So. Ja. Das ist wichtig. Wenn Adam irgendwo weg wäre und da kommt auf einmal Eva und er hat von der Schlange nichts mitgekriegt, das ist eine völlig andere Situation. Aber Adam ist dabei. Er ist völlig passiv, er sieht die Schlange, er hört die Schlange, wie sie mit seiner Frau spricht und er macht nichts. Ja? Und Gott hat ein Riesenproblem damit, mit passiven Männern, die nichts machen. Weil, woher weiß ich das? Weil zu wem kommt Gott als erstes? Zu Adam. Ja? Er sagt, Adam, wo bist du? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Vers 11, hast du von dem Baum gehört? Und Adam sagt, oh Gott, die Frau war's. Wieso kommst du zuerst zu mir? Die hat mich, ja. Und Paulus sagt später im Neuen Testament, Eva wurde verführt, auf Deutsch, sie wurde reingelegt, ja. Sie war im Grunde aufgrund ihrer Unerfahrenheit mit solchen Dingen, das war das erste Mal, dass Eva versucht wurde, ja, alles, was Eva hatte, war, Gott hat was anderes gesagt als die Schlange, ich muss Gott gehorchen, das war alles. Eva ist noch nie einem Wesen begegnet, das sie angelogen hat. Ja. Paulus sagt, Eva wurde reingelegt, Eva wurde verführt, aber Adam hat willentlich gesündigt. Dem Adam muss irgendwie klar gewesen sein, das, was hier passiert, ist nicht in Ordnung. Und er hätte das stoppen können, vermute ich mal. Und deswegen kommt Gott auch zu ihm zuerst. Und deswegen ist es wichtig, hier diese Info, dass er die ganze Zeit bei ihr war. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Die waren ja nicht blind. Ne? Die wussten ja, wo der Baum ist. Also sie konnten irgendwie schon sehen. Diese Augen, die ihnen geöffnet wurden, sind nicht die biologischen Augen. Ja. Man muss sich, ich betone das immer wieder und ich werde das auch noch immer wieder betonen, wir müssen uns davon lösen, den Menschen nur als die, mit der biologischen Hülle zu identifizieren. Die Bibel spricht von den Augen des Herzens, die Bibel spricht von dem Mann des Herzens, von dem unsichtbaren Menschen. Ja. Was uns auszeichnet, ist nicht unsere äußerliche Hülle, sondern unser Charakter, unsere Seele, unser Geist, unsere ganze Persönlichkeit. Das ist, was uns auszeichnet. Sondern das ist, worauf Gott schaut. Ja. Der Mensch schaut auf das Äußere, der Herr aber schaut auf das Herz. Das ist die wahre Person, wie wir sind. Sprüche 4, Vers 23, alles, was wir tun, mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Alles, was wir tun, kommt aus diesem inneren Menschen. Das ist unser wahres Ich. Ja. Und von ihnen wurden Augen geöffnet, nicht die biologischen Augen, sondern andere Augen. Ja. Sie erkennen auf einmal was oder sie sehen auf einmal was, was ihnen vorher auch völlig egal ist. Sie merken, oh, ich bin nackt. War ihnen vorher aber sowas von egal. Warum ist es ihnen jetzt nicht egal? Warum ist es ihnen auf einmal nicht egal? Weil sie anfangen, auf sich selbst zu schauen. Das haben sie vorher nicht gemacht. Es war ihnen vorher egal, ob sie weise waren oder nicht weise waren. Es war ihnen vorher egal, ob sie Gutes und Böses unterscheiden können oder nicht konnten. Und es war ihnen egal, ob sie nackt waren oder nicht. Aber jetzt ist in dem Menschen so eine Veränderung passiert. Auf einmal ist der Mensch besorgt, wie er dasteht vor anderen. Obwohl keine anderen Menschen da sind. Das ist doof, oder? Ich meine, okay, vielleicht waren da Engel oder so, das kann gut sein. So, aber auf einmal, ey, ihr Mädels, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Wie sehe ich aus? Kann ich so rausgehen? haben wir Jungs auch, manche. Uns, ne? Manche nicht. Die laufen da mit Jogginghose rum. So, aber daher kommt das. Was denkt der andere von mir? Und warum ist mir das auf einmal so wichtig, was der andere von mir denkt? Und warum ist es auf einmal wichtiger, was der andere von mir denkt, als was Gott von mir denkt? Ja? So, das sind ja, das, wir finden uns so langsam wieder. Ne? Und diese Dinge, die heute oder die wir für normal halten, dass ich selbst fokussiert bin, auf mich selbst schaue, ja, und ständig in meinen Gedanken mich um mich selbst drehe, wie stehe ich da, wie komme ich rüber, wie wirke ich auf den anderen, all diese Sachen, Gott hat uns nicht so geschaffen. Ja. Das ist auch ein Grund, warum Jesus sagt, werdet wie die Kinder, weil Kinder sind nicht sofort so stark selbst fokussiert wie Erwachsene. Deswegen sagen sie manchmal die Wahrheit und das juckt sie nicht. Und alle... So, ja? Das finden wir süß bei Kindern. Dass sie einfach so sind, wie sie sind. Und spielen ohne... Und das juckt die nicht, wie andere, ob das jetzt lächerlich ist oder nicht. Das finden wir alle süß. Das finde ich bei meinem Sohn total süß. Ja? Er ist nicht so selbst fokussiert wie ich. Und dann... Wenn man ihn dann beobachtet, es kommt mehr und mehr und mehr. Die Natur ist sehr wohl in ihm drin. Ja? Er wird mit dieser, wir, seit Adam und Eva werden wir alle mit dieser Natur geboren, dass wir auf uns selbst schauen, dass wir unseren eigenen Vorteil suchen und gucken, was springt für mich dabei raus. Das ist die Hauptveränderung, die bei Menschen passiert ist. Und Gott hat uns nicht so geschaffen. Gott hat uns nicht geschaffen, dass von 10.000 Gedanken, die wir am Tag haben, 9.000 sich um uns selbst drehen. So, ich gucke mal auch auf mein Konzept hier. Ich habe noch keinmal drauf geguckt. Stehen interessante Sachen drauf. Ja, okay. In Römer 6, da lesen wir in Vers 11 zum Beispiel: Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Ja, da ist dieses Problem, weil diese Begierden, solange ich diese Begierden in mir habe, Paulus nennt das das Fleisch, ja, oder man könnte auch sagen, das ist diese Veränderung, diese Natur der Schlange, die in den Menschen reingekommen ist. Es ist nichts anderes als der Charakter und die Natur der Schlange. Ja. Zum Beispiel, wenn wir in Hesekiel 28 gehen, da wird der Fall von Luzifer beschrieben. Und da wird das Herz von Luzifer beschrieben. Kommen wir vielleicht später noch zu. Und es ist nur Selbsterhöhung und Selbstfokussierung. Ich will höher sein als alle, ich will besser sein als alle. Ich will auf dem Berg im Norden sitzen, auf dem Platz der Anerkennung. Ich will über alle Wolken sein, ich will mich auf dem Thron Gottes setzen. Ich will selber sein wie Gott. So, ich will allen. Ja, das ist die totale Selbsterhöhung. Das ist die totale Selbstfokussierung. Und diese Natur, diese Art zu denken, die ist in uns durch Adam und Eva damals reingekommen. Und die haben wir alle, mit der werden wir geboren. Die Bibel ist da sehr klar. Ja. So, und dann heißt es in Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeug. Ich kann also meine Glieder, meine Arme, Beine, Augen und so weiter, ich kann die der Sünde zur Verfügung stellen. Ja, hier Sünde, die Sünde wird hier personifiziert. Hier Sünde, hast du meine Hände, kannst was damit machen. So, natürlich machen wir das nicht so bewusst. Wenn wir Christen sind, machen wir das nicht so bewusst. Sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit hin. So, ich habe die Wahl. Paulus lässt mir hier die Wahl. Ich kann mich zu einem Gefäß machen. Entweder für die Sünde oder für Gott. Und Gott hat den Menschen als ein Gefäß geschaffen. Ja? Der Mensch wurde niemals für sich selber geschaffen, dass er für sich selbst lebt. Der Mensch wurde geschaffen, dass er für Gott lebt. Und ganz ehrlich, das ist der einzige Weg, glücklich zu werden. Jeder, der für sich selbst lebt, wird früher oder später sehr, sehr unglücklich sein. Das ist die Wahrheit und ich habe nicht die Zeit, das noch genau auszuführen, aber es wird vielleicht später noch klarer. Ja. Aber ich habe die Wahl. Entweder ich bin ein Gefäß für Gott und Gott kommt in mich hinein bei der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Ja. Das wird in Hesekiel 36 beschrieben. Da werden 5 Merkmale aufgeführt für eine Wiedergeburt. Zuerst, ich will euch mit reinem Wasser waschen. Es muss eine Reinigung passieren und wir erkennen, dass wir müssen irgendwie erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir überführt werden. Ja? Ohne Überführung ist schwierig, weil, ey, wenn wir nicht vom Heiligen Geist überführt werden von unserer Sünde, dann gibt es null Grund für uns, warum wir Jesus brauchen, warum wir einen Retter brauchen. Weil wir denken dann, wir sind toll oder wir sind gar nicht so schlimm. So, das Erste ist, der Heilige Geist überführt uns und wir tun Buße und das wird symbolisiert durch diese Reinigung, das ist diese Reinigung, dieses Waschen. Dann das Zweite, was Gott da sagt in Hesekiel 36, ich will euch ein neues Herz geben. Muss ich gucken, dass ich das alles in der richtigen Reihenfolge hinkriege. Ach, habe ich gar nicht hier stehen. Naja, egal. Dann schlagen wir es auf. Hesekiel 36, ja. Das ist die ausführlichste Beschreibung der Wiedergeburt, die wir in der Bibel finden. Vers 25, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein, von all eurer Unreinheit, von euren Götzen will ich euch reinigen. Dann das nächste, was passiert, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Der Geist ist das, was an dem Tag, wo Adam gegessen hat, gestorben ist. Das ist die Verbindung zu Gott. Ja. Und das, der Geist des Menschen ist gestorben und die ganze unsichtbare Welt war zugeschlossen auf einmal für den Menschen. War nicht mehr wirklich zugänglich. Das ist auch mit Recht so, es war zu gefährlich. Ja. Aber bei der Wiedergeburt kriegen wir ein neues Herz und einen neuen Geist. Und einfach nur ein neues Herz reicht nicht. Hier steht noch, Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Dieses Herz, es muss weich sein. Paulus sagt das auch im Epheserbrief. Und Johannes, in den Johannesbriefen, da sagt Johannes, es kann auf keinen Fall, wird die Liebe Gottes in euch bleiben, wenn ihr ohne Mitleid seid, wenn ihr euer Herz verschließt. Wenn ihr euch hart macht gegenüber dem Bruder und keine Nächstenliebe zeigt. So, also das sind Reinigung oder Buße, ein neues Herz, ein neuer Geist, ein weiches Herz. Und das reicht auch noch nicht. All das, was wir bis jetzt gelesen haben, ist nur die Vorbereitung. Das ist nur die Vorbereitung des Gefäßes. Ja? Das Gefäß wird gereinigt, ein neues weiches Herz, ein neuer Geist. Aber das Letzte, und Vers 27, ich will meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote befolgt. So, und das bedeutet, da kommt eine komplett neue Natur in uns hinein. Das ist die Natur Gottes, das ist der Charakter Christi. Das ist Jesus, Gott im Fleisch. Das ist der Punkt, wo das Wort in uns Fleisch wird. Und in manchen Christen dauert das ein bisschen. Ja, Paulus sagt zu den Galatern, ihr lieben Kindlein, ich leide abermals Geburtswehen um euch, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Bis er irgendwie sichtbar wird, weil man sieht Christus überhaupt nicht in euch, sagt Paulus. Man sieht das nicht, dass Christus in euch ist. Christus muss Fleisch werden, auch in uns. Er muss sichtbar werden. Ja, und wir sind ein Gefäß. In Hesekiel 36 sieht man das. Ja, wir werden vorbereitet, dass wir überhaupt in der Lage sind, weil wir sind so gar nicht in der Lage, ein Gefäß für Gott zu sein. Wenn wir niemals von Sünde überführt wurden, wenn wir niemals Buße getan haben, no way. Ja. Wenn wir total ungebrochen sind und von uns total die hohe Meinung haben und überhaupt nicht erkannt haben, dass wir ohne Jesus gar nichts machen können. Und schlimmer noch, wenn uns dann gesagt wird von irgendwelchen Christen, hey, du wirst die Welt für Gott verändern. Ja, klar. So. Nein, du wirst überführt werden und Gott wird dir zeigen, dass du ohne ihn gar nichts kannst. Und vielleicht wirst du versagen, so wie Mose, und 40 Jahre in der Wüste sein, bis du wirklich überzeugt bist, dass du nicht der bist, der das Volk Israel retten wird. Und dass du nicht der Typ bist, durch den die Erweckung kommt. Und dann kann Gott kommen und sagen, okay, jetzt. Ja? Oder vielleicht lässt Gott dich jahrelang durch die Wüste jagen wie David. Ja? Obwohl du die Verheißung hast, dass du der König wirst. Oder vielleicht wirst du in die Grube geschmissen, als Sklave verkauft wie Josef. So, glaubt ihr, das ist Zufall? Das ist die Vorbereitung von Gott. Ja? Sonst werden wir durchdrehen. Sonst werden wir mit der Natur der Schlange, mit unserer Selbstbezogenheit, mit unserem Egoismus, wenn wir losziehen und versuchen, die Welt für Jesus zu gewinnen. Das gibt ein schönes Durcheinander. Ja. Nein, Gott bereitet uns vor und er gibt. Und wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir seinen Geist in uns. Und daran, dann können wir uns auch Gottes Kinder nennen. Weil da ist etwas Gleiches, was Gott auch hat in uns. Und wir sind ihm ähnlich. Ja? Das muss aber auch sichtbar werden. So. Aber das ist eine andere Geschichte. So, aber es sollte jedem klar sein, da kommt wirklich. Wir brauchen wirklich eine komplett neue Natur. So wie wir in unserem geborenen Zustand sind wir nicht die Menschen, zu denen Gott uns geschaffen hat eigentlich. Ja, Gott hat sich keinen selbstbezogenen, egoistischen Menschen ausgedacht und in die Welt gesetzt. Nein. Der Mensch hat sich dafür entschieden und hat sich dafür geöffnet. Ja. Okay, zurück zu Mose. Ja. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Das erste Mal, dass der Mensch sich um sein Image, um sein Ansehen sorgt, wie er nach außen hin wirkt und dasteht, das allererste Mal. Das ist nicht von Gott, okay? Sind wir uns einig? So. Jedes Mal, wenn ihr euch Sorgen macht, wie ihr wirkt und wie... Nein. Nicht von Gott. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Gott zu Adam kommt. Ne? Gott kam vorher schon mal zu Adam. Da hat Adam sich nicht versteckt. So, warum versteckt er sich jetzt? Ganz einfach. In ihm ist eine Veränderung passiert. Und auf einmal ist ihm die Gegenwart Gottes ein bisschen unangenehm. Er hat Angst vor Gott. Ja? Nur woher kommt diese Angst? Gott hat den Menschen nicht so geschaffen, dass er Angst vor Gott hat. Das ist auch eine Folge der Veränderung, die da durch das Essen der Frucht passiert ist. Der Mensch sieht seinen eigenen Vorteil. Begierden, also zuallererst die Begierden der Menschen werden geweckt. Der Mensch sieht seinen eigenen Vorteil. Der Mensch macht sich Sorgen, wie er nach außen hin wirkt, was andere von ihm denken. Das Dritte ist, er hat Angst. Ja. In Lukas 1, Vers 74, da steht, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns von aller Angst zu befreien. Damit wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm leben, alle Tage unseres Lebens ohne Furcht. Das ist einer der Gründe, warum Jesus gestorben ist. Damit wir komplett frei von Angst sind. Warum wohl? Ja. Weil hier ist Angst in uns reingekommen. Und Gott ist die Liebe, den Vers kennen wir alle. Ja. Jesus ist die Liebe, personifizierte Liebe. Und wenn diese Liebe in uns hineinkommt, dann steht im ersten Johannesbrief, ne, die Liebe treibt alle Furcht aus. So, diese Natur Gottes treibt alle Furcht aus. Und was steht im 1. Korinther 13 über diese Liebe, die Liebe ist nichts anderes, ja? Das, was in 1. Korinther 13 beschrieben wird, dieses Kapitel mehr Liebe, das ist nichts anderes als eine Beschreibung des Charakters Jesu. Ja? Da steht, Jesus war die Liebe in Person, wirklich. Ja? Jesus hing am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Liebe. Ja? Das ist Gottes Liebe und Gottes Charakter, der die Feinde liebt. Und da steht in 1. Korinther 13, die Liebe denkt nicht an das eigene. Denkt nicht an sich selbst. So. Ne? Das ist fies. Ne? Wir denken, wir sind voll von Gottes Liebe, aber 1000 Gedanken am Tag, die sich um uns selbst drehen, dann lesen wir so einen gemeinen Vers, die Liebe denkt nicht an sich selbst. Ups. Ja, was bedeutet das denn, wenn ich doch an mich selbst denke? Dass da irgendwie gerade nicht die Liebe Gottes durch mich rauskommt oder sichtbar wird. Ja. Das ist doof. Das wollen wir. Und das brauchen wir, ganz ehrlich. So, ja. Die Liebe denkt nicht an das eigene, denkt nicht an sich selbst. So, und so langsam wird immer deutlicher, ja, dieses Selbst, diese eigensüchtige Natur, diese Veränderung und Gottes Charakter geht überhaupt nicht zusammen. Null. Ja. Hesekiel 28, gucken wir mal. Um das richtig festzunageln, so dass auch jeder merkt, es steht tatsächlich in der Bibel. Wir nehmen die Stelle aus Jesaja. Wo ist sie denn? Ja, Jesaja 14. Ja, da geht es auch um den Fall von Luzifer. Und da wird die Ursache des Falles beschrieben. Ja. Jesaja 14, da sagt der Prophet in Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du Luzifer, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältigende Nation, und du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen. So, was hat er sich in seinem Herzen vorgenommen? Ihr kennt diesen Vers, wir haben oft darüber gepredigt. Ja. Das erste, ich will zum Himmel emporsteigen, also ich will besser sein, ich will groß rauskommen, ich will hoch sein, ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Das zweite, ich will mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, nach dem Psalm, diesem einen Psalm, wo das merkt man, das ist dieser Platz der Anerkennung. Ja, ich möchte Anerkennung von den Leuten haben. Vers 14, ich will emporfahren auf den Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. So, da geht das so, ich will, fünfmal haben wir, ich will höher sein, ich will besser sein, ich will Anerkennung, ich will. Ne? Und wenn wir dann das ist der Charakter oder die DNA Luzifers, der Schlange. Ja. Und das ist, was in uns reingekommen ist. Wir haben alle mehr oder weniger in verschiedenen Ausprägungen solche Sachen. Wir haben manchmal ein Ehrgeiz, der über Leichen geht, wo es dann egal ist, wie es dem anderen geht, wo wir nur unseren eigenen Vorteil suchen. Wir wollen Anerkennung, wir wollen besser sein. Wir wollen groß rauskommen. Das haben wir alle in uns. Ja? Und das ist, Gott hat den Menschen so nicht geschaffen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das war nicht der Mensch, den Gott sich vorgestellt hat. Der Mensch, den Gott sich vorgestellt, den lesen wir in Philipper 2. Da sagt Paulus, ihr sollt auch so gesinnt sein. In Vers 5. So sollt ihr, so soll euer Herz sein. Wir haben gerade gelesen, wie das Herz Luzifers war. Und hier lesen wir, wie das Herz, wie unser Herz sein soll und wie unsere Gesinnung, unsere Haltung sein soll. Ja? Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Das ist das totale Gegenteil des über sich selbst Nachdenkens oder auf sich selbst Schauens. Ja? Du sollst ganz konkret, du sollst nicht auf dich schauen und auch nicht auf deine Heiligung und auch nicht, was du alles brauchst, sondern du sollst dich gucken, was braucht mein Nächster? Was soll Gott bei meinem Nächsten tun? Was soll ich für Gott, für meinen Nächsten erbitten von Gott? Ja? Und vielleicht gibt es ja irgendeinen Nächsten, der das für dich auch tut. Ja? Aber das Christentum, was wir heute im Westen größtenteils haben, ja, ist, was kann ich von Gott kriegen? Jeder schaut auf das Seine. Ja, und wie kann ich möglichst heilig sein? So. Klar, es gibt auch die fleischliche Variante, ja. Wie kann ich möglichst viel Geld und ein dickes Auto von Gott kriegen? Okay. Und dann gibt es die geistliche Variante. Wie kann ich möglichst heilig und ein großer Mann Gottes werden? Und wie kriege ich alle meine Sünden los? Und wie kriege ich möglichst viel Vollmacht? Aber es ist das Gleiche, Leute. Es ist auf sich selbst schauen. Ja? Das eine sieht ein bisschen besser aus und hört sich ein bisschen besser an. Aber es ist beides Selbstfokussierung. Total. Ja? Jeder schaue nicht auf das Seine. Ja? Und in Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht, oh, okay, oder nichtigem Ehrgeiz, auch nicht gut, ne? Kommt von der Schlange, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja? Den anderen, nicht sich selbst höher als den anderen, sondern den anderen höher als sich selbst. So, das ist totales Wegschauen von sich selbst auf den anderen. Ja? Wir müssen irgendwann damit anfangen. Wir müssen irgendwann damit anfangen, wenn wir das Christsein leben wollen, was Gott gemeint hat. So, ich warne euch, es kommen noch deutlichere Verse. Am besten wartet man sich immer für Schluss auf. So, und dann in Vers 5 heißt es, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Oh, die Schlange hat Eva versprochen, du wirst wie Gott sein. Daran hat Eva sich geklammert. Das war ja gut. So, Jesus war wie Gott, er war Gott gleich, aber er hielt es nicht wie ein Raub oder wie eine Beute, er klammerte sich nicht daran, oh, das lasse ich nicht mehr los. Oh Gott, das ist das Beste, was ich habe, das kann ich nicht loslassen. Bist du verrückt, Vater, was für eine Idee? So, nee, Jesus hat gesagt, okay, hier, ich gebe auf, ich lasse es los. So, oh, das war so was Gutes, Gott. Ich finde das krankhaft oder ich finde das besorgniserregend, wie Christen sich manchmal an ihre Gaben klammern, die Gott ihnen gegeben hat. Und darauf bestehen, dass sie diese Gaben in diesen Gaben dienen müssen und sie. Hä? Ey, Gott gibt uns allen Gaben. Aber das heißt noch lange nichts. Und dass du eine Gabe von Gott hast, macht dich nicht, erlaubt dir noch lange nicht, so ein geistlicher Diktator zu sein. Oder es gibt dir noch lange nicht das Recht, überall mit deiner Gabe hausieren zu gehen und darauf zu. Das sitzt du in der Reihe und denkst, oh Gott. Wann erkennen die endlich, dass ich auch eine Salbung habe und dass ich auch eine Fähigkeit habe? Wann erkennen die das endlich? Mann, nein. So, ja. Was hat Abraham gemacht mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat? Auf den Altar. Und er war wirklich bereit, ihn zu killen. Ja? Und erst als Gott sieht, er klammert sich wirklich nicht daran. Dann sagt Gott, okay, darf's behalten. Ja. So, wenn du dich selbst an die Dinge, die Gott dir gibt, wenn du dich daran so klammerst und die zu deiner Identität machst, vergiss es. In dieser Gemeinde kommst du nicht. So, ja, oder? Es ist, wie viele geistliche Leiter gibt es? Und ich komme mir ein bisschen doof vor, dass ich mit 36 Jahren über sowas reden muss, weil ich bin jung und unerfahren, habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ja? Aber wie viele Leiter oder wie viele Skandale gibt es? Von echten Männern Gottes. Ne? Ich rede jetzt nicht über Betrüger, sondern das sind wirklich Männer Gottes. Und auf einmal passiert irgendwas und alle packen sich an den Kopf und sagen, boah, wie konnte er nur? Ja. Selbst, Stolz, diese Natur, immer noch da. So, ihr sollt so gesinnt sein wie Jesus. Er hielt es nicht, selbst das Beste, was er hatte, Gott gleich zu sein, er hat sich nicht dran geklammert. Und er hat nicht gesagt, nee, das ist mein Recht, ich bin Gott. Gott hat das Recht, wie Gott zu sein. So, er hat es losgelassen. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, für einen guten Menschen oder selbst für einen Christen. Gott, das macht keinen Sinn, dass ich das aufgebe. Aber es sieht ganz so aus, als ob aufgeben so irgendwie ein Weg ist, auf den Jesus ziemlich steht. Oder Selbstverleugnung könnte man das auch nennen. Oder sich demütigen, sich erniedrigen. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Oh. Gott wird wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist die DNA, das Herz Jesu. So, das ist, ich lasse los, ich gucke nicht, wie es mir geht, ich gucke nicht, was mit mir dabei passiert, ich kümmere mich nicht um meine Heiligung und um mein, so, ich gucke komplett von mir weg. Das ist ein bisschen fies, ne, dass Paulus sagt, wir sollen auch so gesinnt sein, weil so sind wir nicht. Also, ja, so und ohne den Heiligen Geist, hey, sorry, keine Chance, will ich nie schaffen. Aber wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, das geht. Das geht. Ja. So. Jesus war die äußere Erscheinung egal. Ja. Adam nicht. Adam und Eva, die haben drauf geguckt, wie wirken sie. Oh, wir sind nackt. Oh, lass uns schnell Schürze machen. So, das ist genau das Gegenteil von dem, was Adam und Eva machen. Ich habe das mal so spaßeshalber so durchgecheckt und tatsächlich all das, was ich gesagt habe über Adam und Eva, ne, wir finden hier genau das genaue Gegenteil, aber das führt zu weit, das jetzt alles im Einzelnen auszuführen. Ja. Okay. 2. Timotheus 3, Vers 2, auch so ein Vers. Ich lese Vers 1, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, eintreten werden. So, warum? Was ist der Hauptgrund dafür? Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Ja. Das kommt vor dem anderen allen. Vor geldgierig, prahlerisch, überheblich, lästerer, Eltern, ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen und lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das sind alles die Früchte, die an diesem Baum selbst, das genannt selbst, wachsen. Ja? Und manche Leute schneiden jedes Jahr alle Äpfel von ihrem Apfelbaum und ärgern sich, dass nächstes Jahr wieder Äpfel dran sind. So, ne? Man strengt sich an und macht alle möglichen legt sich geistliche Disziplinen auf, um bestimmte Dinge nicht zu tun, und nächstes Jahr wachsen sie wieder an unserem Baum. Und dann kommt Johannes und sagt, als er Jesus den Weg für Jesus vorbereitet und die Menschen auf Jesus vorbereitet, er sagt, da wird einer kommen und der wird die Axt an die Wurzel legen. Ja, und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, den wird er abhauen. Ja. Und dreimal dürft ihr raten, welche Wurzel das ist. So, und Jesus ist nicht gestorben, um euch von einzelnen Sünden zu befreien oder um euch irgendwie ein bisschen Befreiung und Heilung zu geben oder um euch ein bisschen zu helfen, ja, oder um euch ein bisschen Segen zu geben. Nein, Jesus ist gestorben am Kreuz, um die Wurzel für all diese Probleme ein für alle Mal für immer zu beseitigen. Jesus ist gestorben am Kreuz, um uns von uns selbst zu befreien. Von dieser Veränderung, die wir im Fall haben. Der ist tatsächlich gekommen, um die Axt an die Wurzel dieses Baumes zu legen, damit dieser Baum keine Früchte des Fleisches mehr trägt. Ja? Aber die Wurzel dieses Baumes ist unser Selbst, unsere Selbstfokussierung, unser für sich selbst Leben. Ja? Und das ist der Grund, warum Jesus so intolerant und radikal ist und sagt, niemand kann mir nachfolgen, wenn er nicht sich selbst verleugnet. Weil das passt einfach nicht zusammen. Ja? Und wenn wir das erkennen oder sehen, und vielleicht hören einige das allererste Mal heute, ja, wow, Jesus ist ja tatsächlich gestorben, um mich von mir selbst, von meinem Fleisch, von meiner alten Natur zu befreien? Ja. Und deswegen geht das auch nicht. Ja. Wenn ich weiterhin, wenn ich ein Christ werde und dann wieder für mich selbst lebe, dann machen wir den Tod Jesu aber ein bisschen billig. Ja. Wenn Jesus nur gestorben ist, damit ich irgendwie Heilung oder Befreiung kriege. Klar, das ist da drinne. Ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Oder wenn Jesus nur gestorben ist, damit ich jetzt, vorher kam ich gar nicht klar im Leben und jetzt komme ich auf einmal bis klar, weil Jesus mir hilft. So. Wir haben ja viele solche Zeugnisse hier. Ja? Wir haben ja viele Zeugnisse hier in der Gemeinde, die völlig fertig und kaputt waren, ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen haben und jetzt kriegen sie es auf die Reihe. Nachdem sie Jesus begegnet sind, nachdem sie sich gedemütigt haben, nachdem sie sich selbst angefangen haben, sich selbst zu verleugnen. Ja, und wir haben viele Zeugnisse hier auch. Eins steht auch vor euch, ja, wo dann Jesus gekommen ist und die eine Menge Befreiung erlebt haben. Und das hören dann andere Leute und denken, oh ja, ich will auch. Und dann kommen sie hier hin, und das funktioniert aber nicht, weil das Motiv, das ist selbst. Ich will Befreiung für mich selbst. Gott, mach mich von dieser Sünde frei, weil diese Sünde ist sehr peinlich. Und da stehe ich nicht so gut da. Ja? Vor allem, wenn ich da noch in meiner Gemeinde irgendwie diene oder so und eigentlich habe ich diese Sünde und mach mich doch frei. Das ist totale, reine Selbstsucht, sowas. Vergesst das. So. Ja? Das ist nichts anderes, als jedes Jahr die Äpfel vom Apfelbaum abschneiden. Oder das Unkraut mit der Schere abschneiden und sich dann wundern, dass es nächstes Jahr wieder besprießt. Es ist keine Wurzelbehandlung. Aber das Kreuz ist Gottes Wurzelbehandlung. So, und das ist wichtig. Und ich merke das mehr und mehr. Und ja, und wir als Leitung sind eins, wirklich. Ne? Unser ganzes westliches erste Welt Christsein, es ist durchzogen von diesem Selbst, den eigenen Vorteil. Gott ausnutzen. Oder man nutzt ihn ja nicht wirklich aus. Wir denken ja, wir sind ja wie Eva und denken, nee, das ist doch super. Das ist doch super für mich. Es geht nicht um uns. Ja? Deswegen sagt Paulus, wir sind gestorben. Haltet euch für tot. Haltet euch für tot und lebendig in Christus. Und in Galater 2, 19, 20, denn was ich jetzt lebe, ja, ich bin gestorben. Ich bin gestorben, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben für Gott. Ich lebe nicht mehr für mich selber. In 2. Korinther sagt Paulus, denn niemand lebt sich selbst. Niemand lebt für sich selbst. Wo steht das? 2. Korinther irgendwie 3 oder 4? 2. Korinther 5. Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. So, da haben wir es schwarz auf weiß, einer der deutlichsten Verse. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir nicht mehr für uns selbst leben. Und damit wir nicht mehr auf uns selbst schauen. So, und das ist ziemlich heavy. So, aber hey, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Irrlehre ist. So, ich glaube, jeder, selbst die Leute, die überhaupt nicht mit mir theologisch übereinstimmen, müssen zugeben, das steht da. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. So, das ist, ja. Jesus ist für uns gestorben, um uns von uns selbst frei zu machen. Damit wir nicht für uns selbst leben. Damit wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen. So, und wenn wir wiedergeboren werden, den Heiligen Geist bekommen, die Natur Gottes in uns tragen, ja, wenn wir ein irdenes Gefäß mit einem Schatz sind und dann wieder weiter für uns selbst leben, dann haben wir nichts verstanden. Und dann lesen wir Bücher, ne, wie wird man voll Heiligen Geistes, und das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Weil Gott es nicht erlaubt. Nicht, weil das Buch schuld ist oder weil der Typ was Falsches erzählt. Ey, bei den meisten Leuten, die diese Bücher geschrieben haben, die sind nicht doof, bei denen hat es funktioniert. So. Ja, der Grund, warum es bei uns nicht funktioniert, ist, weil Gott lässt es nicht zu. Gott widersteht uns. Ja? Weil wir total selbstfokussiert sind. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. Oder Römer 14, Vers 7, da steht es auch nochmal. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das ist auch ziemlich deutlich. Ne? Lukas 9, Vers 23, den kennen wir alle, den Vers. Ich lese ihn trotzdem. Da heißt es, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Selbst verleugnen, Kreuz auf sich täglich nehmen. Täglich machst du dir klar, ey, mein Selbst, ich bin gestorben. Ich bin tot, ich bin gestorben. Römer 6, Vers 11. So auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde für tot seid, dass ihr gestorben seid. Ja? Römer 6, Vers 3. Wir wissen, dass wir mitgekreuzigt sind mit Christus. So, das Kreuz ist Gottes Wurzelbehandlung, das ist die Axt. So, und wir müssen da einstimmen. Ja, das passiert anscheinend nicht automatisch. Ja. Wir müssen da unser Ja zu geben. Und wir müssen das, Paulus sagt ganz klar, wir müssen uns dafür halten. Wir müssen das glauben. Das ist eine ganz aktive Sache. Und glaubt mir, es reicht nicht aus, das einmal vor 2 Wochen geglaubt zu haben. Ja? Täglich. Nimm das Kreuz auf dich täglich. So. Und wir müssen uns das früher oder später angewöhnen. Ja? Ich bin mir sicher, Gott lässt es zu. In seiner Gnade. Und Gott ist sogar so gnädig, der ködert uns sogar damit. Der ködert uns sogar mit unserer Selbstsucht. Ja? Er lässt es zu, dass wir errettet und wiedergeboren werden, weil wir Angst haben vor der Hölle. Das ist pure Selbstsucht. Ja? Aber wie viele sind so errettet worden? Und Gott sagt, okay, Honeypot nennt man das im Englischen, Falle. Ja? Man lockt den Bären und dann kommt er. Okay, das ist Gottes Liebe. Aber früher oder später wird bei jedem Christen der Moment kommen, wo er sich entscheiden muss, für mich selbst oder für Gott. Ja? Und das wird der entscheidende Punkt sein. Nicht, wann hast du dein Übergabegebet gesprochen, sondern wann fängst du an, nicht mehr, wann hörst du auf, für dich selbst zu leben? So, und wann nimmst du dein Kreuz täglich auf dich? Und bin mir sicher, wenn wir das machen, oder wenn wir anfangen, das zu einem Lebensstil zu machen, dann werden viele Dinge, um die wir wahrscheinlich lange gebeten haben, oder die uns so, erstmal werden die uns unwichtig werden, und dann werden wir die wahrscheinlich kriegen von Gott. Er kann sie uns endlich geben, weil wir werden sie nicht für uns selbst missbrauchen. Und sie werden uns nicht zu einem Gefahr oder zu einem Götzen, an dem wir uns hängen. Dann ist Gott auf einmal frei, wirklich uns zu beschenken und zu geben. Dann kann Gott sogar so verrückt sein und uns ein neues Auto schenken. So, aber wenn wir die ganze Zeit nur von dem neuen Auto träumen und Gott jeden Abend darum bitten, ich glaube, das wird nichts. So, weil das geht nicht. Ey, ein Auto ist nicht wichtig. Ja? Ein Auto ist nicht wichtig. Unsere Seele ist wichtiger und die vom anderen. Okay. Die Liebe sucht nicht das eigene. Ne? Daran können wir sofort erkennen, haben wir die Natur Gottes in uns oder ist da diese Natur der Schlange irgendwie noch lebendig oder am Wirken durch unsere Begierden und so. Ne? Denn niemand lebt sich selbst. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit wir, die wir gestorben sind, nicht mehr für uns selbst leben. So. Und ich weiß, dass in unserer Gemeinde viele Leute auf eine geistliche Art und Weise selbstbezogen sind. Ne? Man will Befreiung, man will Heiligung, man will dies und das von Gott, gute Sachen. Ja? Die Sachen sind nicht schlecht, aber es geht nicht um uns. Und ihr müsst einfach ausprobieren. Vielleicht, ne? Vielleicht ist das ja alles falsch, was ich gesagt habe. So, aber wenn ihr jetzt 5 Jahre lang das anders versucht habt und es hat keine Frucht gebracht, ihr habt 5 Jahre lang um eure Befreiung oder sonst was gebeten, es hat nicht funktioniert, ja, dann würde es ja Sinn machen, okay, wir probieren es jetzt mal anders. Ich vergesse jetzt mal alles, was ich von Gott will, ich lege das mal wirklich alles auf den Altar und zünd das an und ich sage das Gott, ich entscheide mich dafür, alle meine Isaaks da umzubringen und dann wird Gott mich prüfen, ob ich das wirklich so gemeint habe. Ne? Ich mache das dann zu einem Lebensstil. Ne? Jedes Mal, wenn ich am Tag merke, wow, da kommt wieder ein Gedanke, der mich selbst erhöht. Ja? 2. Korinther 10, Vers 5. Okay, lesen wir auch noch einmal. Ich glaube, das ist mehr Verse fallen mir auch nicht ein. Keine Angst. Ich komme nicht mehr. Denn die Waffen unseres, Vers 4 und 5, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Da finde ich die King James Übersetzung besser. Die King James sagt, everything that exalt self. Jedes Ding, was das Selbst erhebt, nehmen wir gefangen. Dagegen kämpfen wir an. Und das macht für mich Sinn, diese Übersetzung macht für mich Sinn. Macht für mich mehr Sinn als die Schlachter, obwohl ich die Schlachter mag. So, ja. Jede Sache, die in mir aufsteigt, die mich selbst erhöht, die mich selbst zum Zentrum macht, dagegen kämpfe ich. Ja. Das ist das tägliche Selbstverleugnen auch. Und ich nehme jeden Gedanken gefangen, der mit Christus nicht übereinstimmt. Ich entscheide mich, so, diesen Gedanken denke ich nicht mehr. Ja. Und ey, irgendwann wird der Punkt, Gott wird uns testen, ehrlich. Ja? Vielleicht nicht so wie Hiob. Hiob hat den Test bestanden. Ja? Der Teufel weiß ganz genau, der Teufel kommt zu Gott und sagt, ey, Gott, Hiob, Gott sagt, guck, hast du Hiob gesehen? Ist keiner so wie der auf der Erde. Und der Teufel sagt, nur weil er einen eigenen Vorteil hat. Nur weil du ihn so segnest, folgt er dir nach. Also der Teufel sagt sinngemäß, nur weil er selbst davon profitiert, dich anzubeten, dir nachzufolgen. Nur deswegen macht er das. Und Gott sagt, teste ihn. Und dann stellt sich heraus, oh, Hiob hat nur Nachteile durch das Gott nachfolgen. Nur Nachteile. Ja, alles ist gegen ihn. Und jetzt kommt es wirklich hart auf hart. Was macht er? Und Hiob sagt, nee, ich folge Gott trotzdem nach. Egal was. So. Und das war eine der, ich bin mir sicher, das war in der Geschichte der Menschheit eine der größten Niederlagen, die der Teufel erlitten hat. Also die größte war am Kreuz, klar. Aber jetzt mal abgesehen von Jesus, von den Menschen, ne, wo der Teufel sich wirklich mit einem Menschen angelegt hat, eine der größten Niederlagen. So. Und ich bin mir sicher, für den Teufel hat das keinen Sinn gemacht. Der hat das nicht verstanden. Wie kann der nur? Ja. So. Und das ist die Weisheit Gottes. Und Paulus sagt, die Mächte und Gewalten, wir sollen denen sowas demonstrieren. Weil wenn wir für uns selbst leben, werden wir irgendwann von Gott enttäuscht sein. Weil Gott nicht nach unserer Pfeife tanzt und Gott nicht alles tut, was wir von ihm wollen. Wir werden irgendwann von Gott enttäuscht sein. Und wir werden Gott vielleicht anklagen. So wie das Volk Israel in der Wüste. Und dann wird Bitterkeit in uns aufkommen. Und das ist richtig übel. Ja? Das steht in Hebräer 3, was dann mit uns passieren kann. Ja? Das wollen wir nicht. Es gibt eine Menge Christen, die verbittert und gegenüber Gott sind und Gott anklagen. Adam hat Gott auch angeklagt, die Frau, die du mir gabst. Das ist auch eine indirekte Schuldzuweisung Gott gegenüber. Ja? So, wenn, das wollen wir nicht. Und Gott wird nicht nach unserer Pfeife tanzen. So, ja? Ist so. Und dann wird sich zeigen, für uns selbst oder nicht. Und gerade bei uns, wirklich, viele, ich glaube, einige sind überführt. Ja? Viele haben fromme Wünsche gehabt für sich, aber es ist selbst, ist die Wurzel ist da, Selbstbezogenheit. Ja? Und das wäre echt cool, wenn ein paar Jahren vielleicht in 5 Jahren oder so, wenn man das über unsere Gemeinde sagen könnte, ja? Dass es da nicht, den Leuten geht es nicht um sich selbst. So. Ja, halt am Himmel. Das ist echt ein bisschen schockierend, dass das so normal ist in unserer westlichen Welt, in Europa, in Amerika, unter uns Christen. Und dass wir das nie so deutlich gesehen haben, dass du gestorben bist, damit wir nicht auf uns selbst schauen, damit wir nicht uns um uns selbst Sorgen machen und unsere Gedanken sich nicht die ganze Zeit um uns selbst drehen. Du hast uns geschaffen zu Gefäßen, damit deine Liebe zu den anderen Menschen kommen kann und die anderen Menschen versorgt. Und danke, dass du gestorben bist, um uns von uns selbst zu befreien, dass wir nicht mehr für uns selbst leben müssen. Und danke Gott, dass wir keine Angst haben müssen, dabei zu scheitern, denn wir können uns absolut sicher sein uns, wir können uns so gewiss sein, dass wir die vollste Unterstützung deines Heiligen Geistes haben, wenn wir uns das vornehmen und wenn wir uns entscheiden, dies als Lebensstil wirklich anzufangen. Wenn wir wirklich entscheiden, okay, ich höre auf mit diesem Gedanken, der sich nur um mich selbst dreht. Wenn wir diesen Kampf wirklich annehmen. Danke, Heiliger Geist, dass du mit all deiner Kraft uns zur Seite stehst. Und wenn wir dabei fallen, danke, dass du uns nicht verklagst. Und wenn wir versagen, danke, dass du bei uns bist und uns wieder hochziehst. Und wir wollen nicht auf den Verkläger der Brüder hören, der uns einreden will, das schaffen wir doch nie und das geht nicht und wir sind so schlecht und bla. So, nee. Danke für deine unendliche Geduld, Gott. Du bist größer als das. Du bist größer als unser Versagen. So. Und du bist nicht schockiert und deprimiert, wenn wir das schon, wenn wir 10 oder 100 oder 1000 Mal versagen. Du bist ein bisschen größer als das. Und danke, dass jeder hier im Raum mit der vollsten Gewissheit das angehen kann. Und ich sagen kann, ich werde mich selbst verleugnen. Ich werde aufhören, mich um mich selbst zu drehen. Mit der vollsten Gewissheit, dass du, Gott, dahinter stehst. Wir wollen uns für tot halten. Für unser Selbst für tot halten. Und wir sagen zu unserem Selbst, sorry, du hast nichts mehr zu melden. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Ja. Danke, Jesus. Wir wollen uns dir öffnen und Gefäße für dich sein, damit du durch uns zu anderen kommen kannst. Amen.
Mein Vater, ich bin dein.